Sie schaut genau hin, wo andere wegsehen und verbindet journalistische Präzision mit moderner Recherchearbeit. Mein heutiger Gast ist Lea Weinmann. Lea ist Investigativjournalistin, gehört zu den Top 30 unter 30 im deutschen Journalismus. Und wir sprechen heute über Macht, über Mut und über vieles mehr.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk. Und wie ihr schon gehört habt, heute wird es richtig spannend. Ich freue mich wirklich sehr, 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 denn ich habe eine junge Frau hier, Lea Weinmann. Wir haben uns vor ein paar Wochen ganz zufällig kennengelernt auf einem Event, der bei der Süddeutschen Zeitung stattgefunden hat. Und sie hat einen Vortrag gehalten. Und zwar zum Thema Investigativjournalismus über einen aktuellen oder schon in der Vergangenheit, aber aktuellen Fall, den sie behandelt hat. Und ich sage euch was, ich war gefesselt. Diese junge Frau, Top 30 unter 30, heißt, sie ist unter 30 Jahre alt und hat mich gefesselt vom ersten Moment an. Und ich habe sie einfach gefragt, Lea, kommst du in meinen Podcast? Ich habe erst gedacht, oh Gott, die hat viel um die Ohren, die kommt nicht. Aber sie ist da. So, und jetzt kommst du zum Wort. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich da zu sein. Dankeschön.
Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Lea, du bist, sag mal ganz genau, wie alt du bist, weil Top 30 unter 30 ist ja eine journalistische Auszeichnung, die du gewonnen hast. Also bist du jünger als 30.
Ich bin 28, ja.
28, genau. Was
Ja.
ist das für, wir sind ja nicht alle so im Journalismus jetzt bewandert. Für meine HörerInnen bitte, was ist das für ein Preis? Also ich glaube, der ist richtig gut was wert bei euch.
Wert ist halt gar nichts, also man kriegt kein Geld dafür oder sowas in der Art, aber es ist eine Auszeichnung, die jedes Jahr vergeben wird an 30 Journalistinnen und Journalisten, die jünger sind als 30 Jahre. Das wird vom Medium Magazin verliehen, dieser Preis oder diese Auszeichnung.
Ja.
Und die wählen jedes Jahr 30 Journalistinnen und Journalisten in ganz Deutschland aus, die sie für die Top-Journalistinnen und Journalisten unter 30 halten. Und in 2024 war das, wenn ich richtig bin? Ja, genau, 2024 war ich da dabei.
Super. Wir gratulieren nochmal rückmelden für 24. Jetzt hast du gesagt, ja, Geld gibt es da eigentlich nichts dafür, nur Ruhm und Ehre. Was hat dich denn motiviert, generell Journalistin zu werden? Und was hat dich dann motiviert, in das Investigative hineinzugehen? Kannst du das mal erzählen für uns?
Also nicht das Geld.
Ja, genau.
Also ich habe, das war eigentlich, es war kein sehr linearer Weg. Ich habe angefangen zu studieren, auch relativ jung, in einem Bereich, der ist zwar verwandt mit dem Investigativjournalismus oder generell mit Journalismus, hat aber dann am Ende doch ein bisschen eine andere Schlagrichtung, und zwar Kommunikationswissenschaft, Public Relations. Ich wollte eigentlich in die Unternehmenskommunikation. Da war ich 18 Jahre alt, wusste auch noch nicht so wirklich, was man da eigentlich macht, aber es klang irgendwie spannend. Und dann gab es an der Universität, ich glaube im zweiten Semester, eine sogenannte Ringvorlesung, wo dann so Praktiker aus dem Beruf eingeladen wurden und ein bisschen was erzählt haben. Und einmal war einer vom Spiegel da. Und der hat erzählt aus seinem Beruf und was er so macht und wie er recherchiert und wie solche Reportagen entstehen. Und danach war ich eigentlich angefixt. Ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war, weil ich mir eine Visitenkarte von ihm dann noch geholt habe für den Fall, dass ich ihn mal kontaktieren möchte und was fragen möchte. Und danach habe ich dann angefangen mit Praktika im Journalismus, ganz im Kleinen, bei der Südwestpresse in Reutlingen bei Stuttgart damals noch.
Ah, Reutlinge,
Oh,
ja.
ja, genau. Und ich habe in Stuttgart studiert, deswegen war das naheliegend.
Ja.
Und nach dem Praktikum habe ich dann eigentlich nicht mehr aufgehört. Dann habe ich ein Praktikum nach dem anderen gemacht, frei mitarbeiten, und habe das Studium dann auch abgebrochen und was Richtung Journalismus angefangen, auch in Stuttgart. Und so lief das dann. Ja.
Super. Und wie ging es dann zu dem Investigativen? Oder vielleicht erklärst du auch kurz mal, was das denn bedeutet?
Sehr gern. Also es gibt keine feststehende Definition für Investigativjournalismus, aber so grundsätzlich kann man sagen, dass wir die sind, die das Privileg haben, sich nochmal länger und intensiver in Themen festzubeißen und länger zu recherchieren als die allermeisten Journalistinnen und Journalisten. Also ich arbeite ja bei einer Tageszeitung, das heißt, normalerweise ist unsere Antrittsgeschwindigkeit, man hat morgens ein Thema und schreibt es auf und nachmittags wird es irgendwann gedruckt. Wir bei uns im Investigativteam sind nicht ganz so schnell. Also wir recherchieren auch mal schneller Dinge und schreiben auch mal schneller Dinge auf. Aber in der Regel haben wir die Stücke, wo man dann auch wirklich Monate, teilweise jahrelang an einem Thema recherchiert, bis man dann zu einem Ergebnis kommt. Und das sind dann eben die größeren Geschichten, die dann auch mit mehr Wumms um die Ecke kommen, weil es eben was Exklusives ist.
Ja, lass mich das nochmal verstehen. Das heißt, du arbeitest teilweise wirklich über Monate, Jahre hinweg für eine Story und da wird dann zwischendrin auch noch nichts bekannt gegeben.
Richtig, das ist im besten Fall so, sonst wär's ja blöd.
Ja, wie
Nee, also
hältst du denn,
nicht bei allen Geschichten so, aber
wie hältst du denn deine Motivation?
also ich glaube, es ist ein Bereich im Journalismus, der einem liegen muss. Gibt sehr viele Leute, die sagen, ihnen dauert das zu lange. Und ich muss auch sagen, es gelingt mir mal besser und mal schlechter. Was nämlich noch erschwerend hinzukommt, ist ja, dass selbst wenn man Wochen oder Monate lang recherchiert, es öfter mal passiert, dass Geschichten eben nicht veröffentlicht werden, weil wir in eine Sackgasse recherchiert haben oder es am Ende doch nicht veröffentlichungswürdig ist. Wir veröffentlichen ja bei weitem nicht allem, was, nee, nicht alles, was wir recherchieren. Also man braucht schon sehr viel Sitzfleisch, aber wir wissen ja, wofür wir es machen, und mir liegt das ehrlich gesagt auch. Also es hilft, sich so kleine Ziele zu definieren und sich über kleine Fortschritte zu freuen und zu wissen, dass man am Ende schon immer irgendwie zum Ziel kommt, selbst wenn man es mal, wenn es mal Durststrecken gibt. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass wir in den allermeisten Fällen nicht nur an einer Geschichte arbeiten, sondern immer mehrere Themen parallel recherchieren. Das heißt, wenn es
Ja.
irgendwo mal vorangeht, eine Quelle sich auftut, dann kann man da weitermachen, was anderes eher mal liegen lassen. Und dadurch hat man eigentlich immer gut zu tun und hat jetzt nicht das Gefühl, dass man überhaupt nicht vorankommt.
Ja. Wenn ich das nochmal kurz aufgreifen will, weil wir sind ja ein Motivations- und Motivationspodcast, liebe HörerInnen da draußen, ich predige euch das jetzt seit 2 Jahren. Lea macht es sehr, sehr richtig. Kleine Ziele stecken und da Schritt für Schritt dann weiterkommen. Und so funktioniert es auch. Jetzt hast du ganz oft gesagt, recherchieren, Lea. Ich habe gelesen, OSINT ist eine Plattform. Mir sagt das alles gar nichts. Wie recherchierst du? Bist du,
Ja,
warte, ich muss
OSINT.
da noch meine Fantasie möchte ich noch loswerden, Lea. Also,
Ja.
bist du mit hochgeschlagener Kragenjacke und Tiefhut ins Gesicht gezogen in Spelunken unterwegs, um irgendwelche wichtigen Infos zu kriegen, oder ist es anders?
Also ich will nicht ausschließen, dass man das ab und zu auch mal hat, dass einem ein USB-Stick irgendwie auf komischem Wege zugespielt wird. Aber in den
Okay.
allermeisten Fällen ist es bei mir tatsächlich so, ich sitze schon auch sehr, sehr viel am Laptop. Also
Ja.
OSINT, dieser Begriff, den du gerade auch schon genannt hast, steht kurz für Open Source Intelligence. Das kommt so aus der Welt der Geheimdienste, dieser Begriff, meint unterm Strich aber einfach nur, dass wir öffentlich verfügbare Informationen, die es im Internet gibt, nutzen, um damit unsere Recherche voranzutreiben. Also wir hacken nicht, das ist alles völlig legal, was wir machen, das ist wichtig, sondern wir nutzen öffentlich verfügbare Informationen, zum Beispiel über Online-Kartendienste, Satellitenbilder, Datenbanken, Social Media, Fotos, Videos, die im Netz unterwegs sind, um zu recherchieren, zum Beispiel zu Gebieten, wo wir selber einfach nicht hinkommen können. Kriegs- und Krisengebiete wären wir gerne selbst vor Ort, geht halt oft nicht. Oder wenn wir zu Personen oder Unternehmen recherchieren, die irgendwie interessant für uns sind und die im Internet öfter mal Dinge über sich preisgeben, die uns weiterbringen, weil sie ganz spannend sind.
Ja, da würdest du, kannst du uns einen kleinen Einblick geben, vielleicht mal so 2, 3 Stories, wo die HörerInnen sagen, oh, das habe ich sogar gelesen, weil wir dürfen ja sagen, du bist bei der Süddeutschen Zeitung. Ich meine, das lesen sehr viele Leute. Da wird man dich ja mal mitbekommen haben. Lass mal ein bisschen was raus.
Also die jüngste Geschichte, die wir jetzt veröffentlicht haben, waren Recherchen zu Iran, jetzt ganz aktuell seit Januar. Auch so ein Gebiet, wo wir einfach selbst nicht hinkommen, gerade als Journalistinnen und Journalisten, aber trotzdem natürlich berichten wollen. In dem Fall war es sehr, sehr schwierig, weil das Internet ja wochenlang in dem ganzen Land abgeschaltet war und dadurch auch sehr wenig Bild- und Videomaterial nach außen gedrungen ist. Es war ja Kalkül auch vom Regime. Und jetzt kommt das Internet langsam zurück und wir haben plötzlich Bild- und Videomaterial, das belegt, was dort passiert ist. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen viel mit Augenzeugen gesprochen, die das Land mittlerweile verlassen haben und dieses Bild- und Videomaterial eben ausgewertet, verifiziert und beschreiben jetzt quasi in der Rekonstruktion, was da passiert ist in den Januartagen. Das ist so ein Teil meiner Arbeit. Ich mache aber auch relativ viel im Bereich MeToo, Machtmissbrauch, also eine Recherche, die letztes Jahr relativ viel Wirbel gemacht hat, war eine Recherche zu Konstantin Wecker, dem Münchner
Ja.
Liedermacher,
Ja.
der eine Beziehung hatte mit einer damals 15, später 16-Jährigen in den Jahren 2011 und 2012. Hat also gar nichts mit Kriegs- und Krisengebieten zu tun, auch relativ wenig mit OSINT, ist aber auch ein Teil des Investigativjournalismus mittlerweile. Die ganze MeToo-Berichterstattung, auch Rammstein, hat man ja mitbekommen. An der Recherche war ich selbst nicht beteiligt, aber die kam auch aus meinem Team. Also es ist ein ganz, ganz breites Feld von Themen, was man da abdeckt und auch dadurch einfach super spannend.
Lea, lass mich da gleich mal reinfragen. Konstantin Wecker, ich bin ja die Generation, die früher gerne auch die Lieder und auch jetzt noch, ja, ich erinnere mich immer an das, wenn das Sommer nimmer weit ist. Wie reagierst du denn? Oder du, dein Name steht ja unter diesen Artikeln, also du bist ja genannt als die Journalistin.
Richtig.
Wie gehst du damit um oder passiert das nicht? Kriegst du da auch kritischen Widerspruch, vielleicht auch im Umfeld von den Eltern oder whatever? Also, weil das jetzt die Generation ist, meine ich, ja, da, dass die sagen, Mensch, lass den doch in Ruhe, der ist doch ein super Liedermacher und was müsst ihr denn da immer graben? Was passiert sowas und wie gehst du damit um?
Das passiert immer. Das ist aber auch völlig in Ordnung, dass das passiert. Also wir sind ja nicht dazu da, um unsere Arbeit zu machen und die wird dann völlig kritiklos entgegengenommen, sondern also ich will ja, dass Leserinnen und Leser sich damit kritisch auseinandersetzen und mir auch sagen, wenn sie was blöd finden. Meine Mailadresse ist öffentlich, mir kann jeder schreiben. In dem Fall war es so, wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen darauf bekommen. Also ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass die Rezeption von so einer Recherche so unterschiedlich ausfiel. Wir hatten einerseits insbesondere auf Social Media ganz, ganz viele Kommentare von Leuten eher aus einer jüngeren Generation, denen wir noch nicht drastisch genug waren, so formuliere ich es jetzt mal. Also
Okay.
die haben gesagt, nennt ihn doch, nennt es doch beim Namen, was da passiert ist. Und ihr verharmlost das, wenn ihr das Beziehung nennt. Und das ist doch eine Straftat. Und warum wird er nicht angeklagt? Und so. Also das waren wirklich ganz viele Dinge, die da kamen, wo wir dann eher erklären mussten, was, jetzt kommt noch ein Fachbegriff, Verdachtsberichterstattung heißt, also warum wir gewisse Dinge vorsichtig formulieren und was wir sagen können und was nicht und warum wir nicht einfach eine Straftat unterstellen können, wenn es dafür keine Hinweise oder Belege gibt. Und auf der anderen Seite hatten wir eine Printleserschaft, die sich sehr viel per Mail bei uns gemeldet hat, die sehr, sehr kritisch auf diese Recherche geschaut hat, die eben eher aus der Generation kommt, die ihn noch kennt, auch aus den 80ern und die unsere Berichterstattung, nicht mal das Thema an sich, aber unsere Art und Weise der Berichterstattung sehr kritisch gesehen haben. Also denen war das zu opulent, zu viele Details auch einfach. Also wir haben schon die Art und Weise, wie er mit diesem jungen Mädchen geschrieben hat und kommuniziert hat, relativ detailliert geschildert, weil ich das einfach als wichtig empfunden habe, um zu zeigen, was da passiert ist. Und da gab es sehr viele kritische Rückmeldungen, aber da muss man dann halt sich entsprechend zu verhalten. Also wir haben das ja aus dem Grund gemacht, haben da auch gute Argumente dafür und die kriegen dann alle eine nette Antwort und manchmal entsteht da auch so ein kleiner Austausch. Oft nicht, aber so ist das halt. Also das gehört zu unserem Geschäft dazu, dass wir das auch aushalten müssen, wenn es dann Kritik gibt.
Ja, dieses Aushalten müssen, das interessiert mich. Ich meine, ich bin ja auch im Internet unterwegs, jetzt ganz normal in meiner Coaching-Branche. Aber es ist mir auch schon mal vor Jahren passiert auf Facebook, dem alten guten Facebook, dass da so eine Art, ja, negative Kommentare kamen, wo ich mich extrem angegriffen gefühlt habe. Zumal das so aus dem Bereich war, ich habe jetzt nicht eine große, damals eine wahnsinnig große Hörerschaft, und das waren Menschen, die ich kannte, und das war fast so ein Shitstorm für mich. Wie machst du das? Also baust du da Grenzen auf? Ich meine, du bist ein relativ junger Mensch. Das ist doch verletzend auch. Wie machst du das? Werdet ihr da auch geschult drauf?
Also wir haben bei uns im Haus Unterstützung, was das Thema angeht. Wir haben ja auch immer wieder Shitstorms, also wirklich richtige Shitstorms, wo dann irgendwelche Leute meinen, Kolleginnen und Kollegen von mir wirklich fertig machen zu müssen, aus irgendwelchen Gründen. Also da gibt es klare Grenzen und auch klare Prozesse bei uns im Haus, Leute, an die man sich wenden kann, die einen dann auch unterstützen. Also das geht von, sie monitoren die eigenen Social-Media-Kanäle und das Mail-Postfach bis hin zu, man hat auch psychologisch eine entsprechende Betreuung, also dass wir da einfach aufgefangen werden, weil so einen richtigen Shitstorm steckt natürlich keiner einfach so weg. Also es wäre auch, ja, wäre auch naiv zu sagen, dass einem das nichts ausmacht. Es findet dann jeder so ein bisschen individuell, glaube ich, seinen eigenen Weg, wie er oder sie damit umgeht. Ich hatte noch keinen richtig veritablen Shitstorm. Ich habe natürlich auch schon Beleidigungen bekommen und bin beschimpft worden von Einzelnen, aber nicht, dass das jetzt was Orchestriertes gewesen wäre oder was, was ich nicht mehr selber managen konnte. Aber das könnte natürlich passieren, klar. Was hilft, ist Handy ausschalten. Also sich einfach ganz radikal davon abgrenzen und sich ganz genau überlegen, wann man sich damit auseinandersetzt und wann nicht und worauf, auf welche Kritik man noch eingeht und welche nicht. Also wenn ich jetzt beleidigt werde per Mail oder wüst beschimpft, das sind auch Dinge, die beantworte ich nicht. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass jemand eine konstruktive Antwort von mir sich wünscht oder auch verdient hätte. Aber wenn sich jemand nur kritisch zurückmeldet zu einem Artikel, dann, ja, dann kann man damit umgehen und sollte es auch, finde ich.
Ja, es wäre ja wünschenswert, dass die Menschen, die kommentieren und die sich da einfach in eine Diskussion einschalten, einen gewissen Benimm haben. Das würden wir uns ja alle wünschen, aber leider ist es ja nicht immer so. Aber gehen wir jetzt mal auf eine andere Seite der emotionalen Belastung. Du hast ja Themen, du hast gerade erzählt, Iran, also auch Kriegsgeschichten, Machtmissbrauch, MeToo ist ja in aller Munde gewesen. Jetzt kommt es wieder hoch, auch mit den Epstein-Files und was da alles in Amerika. Ist das für dich emotional belastend oder wie empfindest du das? Kannst du da abschließen? Also kannst du da zumachen und sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt interessiert mich nicht mehr?
Also ich glaube, es ist kein Job, bei dem man wie bei manch anderen Jobs nach Hause geht und nimmt nie was mit heim. Allein dadurch, dass unsere Recherchen, wie gesagt, sich halt über Wochen und Monate ziehen, gibt es halt abends nicht den Punkt, wo man sagt, man hat jetzt abgegeben und das war's jetzt. Umso wichtiger ist es tatsächlich, diese Grenzen klar zu ziehen und sich diese Pausen auch zu gönnen. Also wirklich zu sagen, so, und jetzt wird der Laptop ausgeschaltet und das Handy ausgeschaltet. Ich bin da, muss ich ehrlich und selbstkritisch sagen, auch nicht immer so gut drin. Ich propagiere es sehr gerne, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das immer auch so durchzuziehen. Aber es sind natürlich Themen, die einen belasten. Also diese Videos aus Kriegs- und Krisengebieten, da sieht man unfassbar viel Gewalt. Es sind schlimme Videos. Es ist wirklich nichts, was man einfach so sich anschaut und dann weitermacht. Die Gespräche, die wir führen im Bereich MeToo, sind auf eine andere Art belastend, weil man es ja oft mit Leuten zu tun hat, die in irgendeiner Form was Traumatisches erlebt haben und einem dann davon erzählen. Also das sind auch Leute, wo man wirklich aufpassen muss, wie interviewt man die, wie geht man vorsichtig mit denen um, dass man da keine Retraumatisierung auslöst. Da wird oft geweint. Man hat auch eine sehr, sehr große Verantwortung, weil die einem natürlich diese Geschichte anvertrauen und es dann meine Aufgabe ist, dass seriös und professionell aufzuschreiben, ohne irgendeiner Seite Unrecht zu tun. Also es ist schon viel in diesem Job. Und gerade deswegen hilft es, sich Pausen zu gönnen und vor allem auch, dass wir diese Recherchen in den seltensten Fällen alleine machen. Also ich habe ja immer ein Team von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich über diese Recherchen spreche. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam und verarbeiten das auch ein Stück weit gemeinsam, weil alleine, also wenn ich das immer alles alleine machen müsste, würde ich, glaube ich, irgendwann durchdrehen. Das ist,
Ja.
glaube ich, so, ja.
Mal eine Frage ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Gibt es überhaupt mal eine Geschichte, die schön endet oder die Positives in sich trägt? Gibt es das?
Doch,
Weil,
doch,
weißt du,
doch,
die
gibt's
Menschen sind
schon.
natürlich alle immer gierig auf, ja klar, wer will schon die guten News immer hören? Wir wollen ja meistens, wann wir den Unfall sehen und so weiter. Also jetzt mal so rein vom Reiz her gesprochen, das ist nun mal, der Mensch ist immer zu holen durch Schreckensgeschichten. Aber gibt es auch die guten Geschichten in deinem Job?
Die gibt es durchaus. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Also du hast komplett recht, Nachrichtenjournalismus gibt ja die klassischen Nachrichtenfaktoren, die dazu beitragen, dass eine Nachricht zur Nachricht wird. Einer davon ist Negativismus. Das kriegt man in der Uni schon beigebracht. Also negative Nachrichten sind nun mal die, die man lesen möchte, weil ist alles super, nichts passiert, das ist ja keine Nachricht. So funktionieren Medien, so funktioniert die Welt ein bisschen. Aber natürlich gibt es auch positive Aspekte in den Geschichten, die ich mache. Also man kann ja auch sagen, klar, Kriegs- und Krisengebiete sind schlimm, aber die Leute, mit denen ich spreche, sind unfassbar dankbar, dass ich ihnen eine Stimme gebe mit meiner Berichterstattung, dass ich mit meinem Artikel dafür sorge, dass Leserinnen und Leser sich ein Bild machen können, dass eben nicht ein ganzes Land verstummt, weil wochenlang das Internet abgeschaltet ist und die Logik des Regimes, wir schalten die von der Außenwelt ab und dann kriegt es keiner mit, geht am Ende auf. Also das ist ja unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Und beim Thema MeToo ist es ganz genauso. Also diese ganze Bewegung ist am Ende mit deswegen so erfolgreich gewesen und auch weiterhin erfolgreich, weil es eben Medien gibt, die die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, die die Leuten, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht trauen, anders damit an die Öffentlichkeit zu geben, eine Stimme verleihen und sie gleichzeitig schützen. Also ich sehe darin schon einen sehr, sehr großen Mehrwert und bekomme das auch immer wieder zurückgespiegelt von den Leuten, mit denen ich spreche, mit denen wir zu tun haben, die dann zu uns sagen, hey, euer Job ist super wichtig, danke, dass ihr da hinschaut und dass ihr euch diese Mühe macht. Und das ist was, da zieht man dann natürlich auch wieder sehr viel Kraft raus.
Das ist unglaublich interessant, was du berichtest. Ich bin gerade so in meine Branche wieder zurück, gedanklich, die IT-Branche, die ja sicherlich nicht langweilig ist, aber anders spannend, ja. Was mich da interessieren würde, Lea, weiß ich jetzt auch nicht offensichtlich. Journalismus, ist das auch sehr männerdominiert oder seid ihr, wie ist das so, wie würdest du sagen, prozentual?
Also, es ist, glaube ich, kommt ein bisschen drauf an. Bei uns im Haus haben wir, glaube ich, sogar, wenn man einen Strich drunter zieht, ein paar mehr Frauen als Männer, bin ich aber nicht ganz sicher, das ist ungefähr
Ja.
ausgeglichen. Wir haben natürlich auch weniger Frauen in Führungspositionen, das ist das gleiche wie überall.
Ja.
Und es kommt ein bisschen drauf an, in welchen Bereichen man schaut. Also die eher, ich mag den Begriff nicht, aber die eher weicheren Themen mit 20 Anführungszeichen, da findet man mehr Frauen als bei den wieder in Anführungszeichen härteren Themen, wie zum Beispiel Verteidigung, innere Sicherheit, Wirtschaft. Das sind so Bereiche, Politik auch, die eher noch von Männern dominiert werden im Journalismus. Das ändert sich aber auch massiv. Also auch der
Ja.
Bereich OSINT tatsächlich hat ja auch irgendwie was mit Technik zu tun, ein bisschen.
Ja.
Datenjournalismus auch sowas. Da gab es anfangs mehr Männer, gibt es aber gerade in Deutschland wirklich sehr, sehr viele sehr tolle Frauen mittlerweile. Also da passiert einiges. Aber es ist schon so, dass man noch eine gewisse Verteilung merkt zwischen diesen vermeintlich härteren und vermeintlich weicheren Themen. Das ist
Und
nicht so
Lea,
da.
denkst du, dass dann bewusst auch von denen, vom Management dann für gewisse Projekte bewusst eher ein männlicher Kandidat gesucht wird, weil sie sagen, oh, der zieht da eher durch wie eine Frau oder ist es schon verschwommen in den Grenzen? Weil ich möchte ein bisschen drauf raus. Ich meine, sind wir Frauen wirklich so, dass wir nur die Modezeitschriften verantworten dürfen? Das kann es ja auch nicht sein, ja. Und das sehe ich ja an dir, dass es nicht so ist. Aber wie ist es im Gro?
Also ich glaube, da ist jetzt gerade relativ viel Musik drin. Ich kann mir gut vorstellen, ich bin jetzt auch noch nicht ewig lange in dieser Branche, dass das bis vor ein paar Jahren tatsächlich so war, dass man da lieber einen Mann hingestellt hat, der halt auch was darstellt, ne? Der mit diesen, also gerade im Investigativjournalismus hat man dann ja auch Hintergrundgespräche mit, was weiß ich, irgendwelchen Geheimdienstmenschen oder Polizei. Verteidigung, Bundeswehr, so, dass man da klassisch eher einen Mann gesehen hat, den man dann halt auch Männern gegenüberstellt, weil man dann ja auch ganz oft in diesen Hintergrundgesprächen wieder mit Männern und nur mit Männern zu tun hat in den anderen
Ja,
Branchen.
ja.
Ich habe aber das Gefühl, dass sich da jetzt gerade in den letzten 5 Jahren ziemlich viel geändert hat. Also mittlerweile, ich habe zumindest relativ viele weibliche Vorbilder, die so 5 bis 10, 15 Jahre älter sind, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben eine Führungsposition, die haben ein Standing, die werden ernst genommen. Ich kann es ja jetzt auch nur für mein persönliches Umfeld sagen, mein berufliches. Da habe ich noch nicht oft erlebt, dass ein Mann jetzt bevorzugt wurde in irgendeiner Position, einfach nur weil er eben Mann war, im Gegensatz zu einer Frau. Es gibt schon immer noch so ein paar Mechanismen, die da sind und die man, glaube ich, aufbrechen muss. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir gehören zu den Vorreitern in dem Bereich, aber ich bin schon in einer Branche unterwegs, wo ich das Gefühl habe, das Problembewusstsein ist da und die Reflexion ist auch eher da als in anderen Branchen.
Ja. Wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, gut zu hören, dass es so ist. Und ich, weil du gerade gesagt hast, da will man so einen gestandenen Mann haben. Also, ihr Lieben da draußen, ich habe Lea ja in Action erlebt, als sie den Vortrag gehalten hat. Sie ist mit ihren 28 eine gestandene Frau. Aber ich verstehe das natürlich, klar. Ich kenne auch bei uns im Vertrieb, wir haben Kunden, da stellst du natürlich, geht dann zumindest ein gestandener Mann mit, weil das ist einfach immer noch so, ja. Ob die dann besser verkaufen oder besser das Thema rüberbringen, ist die andere Sache. Lea, was anderes noch? Was macht für dich eine gute Geschichte aus? Hast du da eine Wahl oder kriegst du die zugeschoben? Lea, kümmere dich darum.
Ich habe sehr viel Freiheiten in meinem Job, kann ich wirklich sagen. Ich begegne auch immer wieder dieser, keine Ahnung, Haltung oder Vermutung, würde ich es mal nennen, dass Leute irgendwie, die nicht so viel mit Journalismus zu tun haben, denken, dass wir von top-down unsere Themen vorgegeben kriegen in irgendeiner Form. Also, dass der Chefredakteur morgens reinkommt und sagt, so, du recherchierst jetzt das und du guckst dir das mal an. Das ist absolut gar nicht so. Das ist wirklich komplett andersrum.
Kommt so
Also
aus den
klar,
amerikanischen Spielfilmen, glaube ich. Da war das, da ist es immer, da kommt der
das
Chef rein
kann
und sagt,
sein.
du nimmst das und glaubt, da
Das
hat man
kann
so eine,
sein. Ja,
ja.
aber so funktioniert Journalismus wirklich, also gerade Investigativjournalismus überhaupt nicht. Es ist vielmehr so, es melden sich Leute bei uns auf unterschiedlichen Wegen mit Geschichten. Oder es kommen Leute auf uns zu, zum Beispiel auch aus anderen Ressorts, also dass wir zum Beispiel mit Leuten aus dem Politikressort oder aus der Wirtschaft zusammenarbeiten, weil die sagen, hey, das ist eine größere Recherche, die kann ich, der 5 Artikel die Woche schreiben muss, nicht alleine recherchieren. Ihr habt doch da mehr Zeit, mehr Werkzeuge, mehr Quellen. Helft uns doch bitte, das zu recherchieren. Oder wir haben halt einfach selber den Impuls, wie jetzt zum Beispiel bei Iran. Ich gucke mir an, was da passiert und sage, das will ich aber jetzt genauer wissen und da gucken wir doch jetzt mal hin, weil das ist wichtig. Also ich darf mir wirklich sehr, sehr frei selber aussuchen, welche Themen ich bearbeite. Und manchmal kommen Leute auf mich zu und haben ein spannendes Thema und dann mache ich natürlich sehr gerne mit. Aber es ist nicht so, dass mir da was vorgegeben wird.
Ja. Wie weißt du, ob eine Geschichte fertig erzählt ist oder legst du den Schluss fest?
Das ist eine sehr schöne Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, ausrecherchiert bis in alle Details ist eine Geschichte nie, weil du hast immer Fragen, die offen bleiben. Klassischerweise ist es ja so, dass wir die Rechercheergebnisse oder offene Recherchefragen am Ende vor einer Veröffentlichung bündeln und in einer sogenannten Konfrontation den Leuten schicken, über die wir berichten. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Geschichte gemacht über die Kryptobörse Bitpanda in Österreich. Da haben wir auch gewisse Dinge recherchiert und zusammengestellt und haben mehrere sehr ausführliche Konfrontationen an die Firma geschickt und haben gesagt, stimmt es das? Wir haben recherchiert das XY, könnt ihr was zu sagen, dass Leute das und das behaupten? Und dann können die sich dazu äußern. Trotzdem bleiben da immer Fragen offen, weil Bitpanda jetzt in dem Fall Unternehmen nicht dazu verpflichtet sind, uns bis in alle Details alle Fragen zu beantworten. Wir sind aber dazu verpflichtet, einmal zu fragen. Das heißt, du hast am Ende von so einer Recherche oft mehr Fragen als vorher. Trotzdem ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo wir sagen, jetzt kommen wir perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr so viel weiter. Oder es gibt auch ein festes Veröffentlichungsdatum, gerade bei so sehr, sehr großen Recherchen, die auch international von Medien gemacht werden, wo wirklich 30, 40 Medien oder Medienpartner mit drin hängen, da muss man sich irgendwann einfach auf ein Datum festlegen, wo man sagt, okay, zum Tag X wird diese Recherche veröffentlicht und was wir bis dahin haben, haben wir und was nicht, haben wir eben nicht. Sowas gibt es auch. Und auf die Art und Weise hangelt man sich dann irgendwann zu einem Datum, wo dem man sagt, okay, jetzt haben wir eine runde Geschichte. Da sind zwar noch Fragen offen, aber immerhin haben wir einen Stand, wo wir Leuten sinnvoll was erzählen können. Und es ist auch juristisch, auch das ist ein wichtiger Punkt, es ist auch juristisch so wasserdicht recherchiert, dass wir dafür nicht verklagt werden, wenn wir das jetzt veröffentlichen.
Ja, da hängt ganz viel dran. Das ist schon ein Brett, ja. Also ich stehe hier mit ganz großen Augen und großen Ohren, liebe Lea. Was mich noch interessiert, Weil, gerade weil du gesagt hast, ihr habt teilweise Monate oder jahrelang Recherche. Jetzt nehmen wir mal an, der Zeitpunkt ist da, das Ding ist raus, du bist fertig, es ist, ich weiß nicht, wie lange vergeht dann, bis es veröffentlicht wird? Reden wir von Tagen oder kann es auch noch mal dauern dann?
Du meinst Abschluss der Recherche
Du
bis
machst
Veröffentlichung?
Abschluss, genau, und dann wird es veröffentlicht. Weil meine Frage, Lea, ist nämlich, was machst du dann? Feierst du dann den Abschluss?
Es kommt auch drauf an. Also bei den großen Recherchen feiern wir tatsächlich öfter mal. Also wenn wir so große Leaks bekommen, die wir ausgewertet haben, wo wirklich sehr, sehr viele Leute beteiligt waren, dann gibt es schon so kleine Partys. Dann geht man irgendwie zusammen was trinken oder stößt halt mal kurz an oder so. Bei den kleineren Anführungszeichen Recherchen jetzt eher nicht. Also da bin ich oft einfach nur froh, dass es dann mal rum ist und draußen ist und wenn dann alles gut geht. Und was auch nie weggeht, glaube ich, ist diese Sorge, dass man doch einen Fehler gemacht hat, dass man was übersehen hat und dass die Recherche dann in der Welt ist und man das Postfach 2 Stunden später öffnet und alle Leute einem sagen, du hast ja was falsch gemacht.
Oh
Das
je,
geht, glaube
ja.
ich, nie weg, diese Sorge. Das habe ich auch immer bei so einer Veröffentlichung. Aber ansonsten, ja, gibt es
Ja,
dann auch schon
das.
wieder die nächste Recherche, die ansteht, ne? Also
Ja.
dann ist man kurz froh, dass es vorbei ist und dann widmet man sich dem nächsten Thema.
Ich habe es deswegen gefragt, Lea, weil in meinen Coachings vermittle ich meinen Coaches immer, wenn sie ein Projekt abgeschlossen haben, bitte, der letzte Punkt ist immer, feiere dich, ja. Das muss jetzt nicht zwingend immer eine Party sein, aber einfach, und wenn es ist, ein Kaffee trinken mit sich selber oder kurzen Spaziergang machen, aber diesen Abschluss finden, weil das ist einfach wichtig. Du machst es ja auch, finde ich gut. Und ich muss echt schmunzeln, ja, weil habe ja dich kennengelernt, du hast mir auch erzählt, ihr arbeitet ja auch im Homeoffice oft, also es ist ja nicht so, dass du immer im Büro bist. Ich glaube, du bist schon eine, wenn es dich packt, dann ist das ganze Wochenende der Laptop auf, oder? Oder holt dich dein Mann dann weg und sagt, hey, jetzt ist mal
Ja,
Ruhe.
der holt mich da öfter mal weg und sagt, jetzt reicht's aber. Aber
Ja.
ja, ich neige dazu, das stimmt. Du hast die Epstein-Files angesprochen, die haben wir jetzt natürlich auch runtergeladen und mir juckt es natürlich in den Fingern, jetzt das ganze Wochenende zu gucken, was ist da drin und können wir da
Ja.
nicht irgendwas machen? Also es ist total schwierig, deswegen, ich bin da auch nicht immer so gut drin, dann zu sagen, nein, du gönnst dir jetzt mal ein Wochenende, wo du nicht durch irgendwelche Files wühlst. Also das ist,
Aber
das
das
ist,
zeigt auch diesen sprühenden Enthusiasmus, den du hast. Und du brennst
ja.
ja für deinen Job. Und was gibt's Besseres als für die Arbeit, den Job, ja, dass man den wirklich brennt dafür und das wie eine Passion ausarbeitet? Das ist das Tollste, was es gibt. Weil wie viele Menschen gehen in die Arbeit, sagen, oh, schon wieder Montag, ja, und toll. Also ich finde, du sprühst es regelrecht aus. Liebe Lea, ich habe noch ganz viele Fragen. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, aber lass mich doch noch bitte wissen, es interessiert mich sehr. Es gibt ja unglaublich viele Bots und Fake News. Also vielleicht, wenn du es ganz kurz erklärst, was es ist für unsere HörerInnen und wenn du uns erzählst, wie gehst du oder wie geht ihr damit um, mit diesen ganzen, ja, Falschmeldungen, die da kommen?
Das ist tatsächlich ein Thema, was uns ganz aktuell umtreibt im Moment. Also abgesehen von Bots, die irgendwelche Twitter-Konten betreiben und wo halt kein Mensch hinten dran steckt, sondern ein Computer am Ende, ist das Thema KI etwas, was uns wirklich sehr umtreibt, weil diese KI-generierenden Programme, die zum Beispiel gefakte Bilder erstellen oder gefakte Videos jetzt auch, die sind tatsächlich für uns Journalistinnen und Journalisten ein sehr, sehr großes Problem, weil es noch keine Methoden, Tools, Techniken gibt, mit denen wir zweifelsfrei sagen könnten, dieses Foto ist ein echtes, authentisches Bild oder das ist ein KI-generiertes Bild. Und wenn wir nochmal zurück zum Anfang kommen, zum Thema Iran, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Internet sowieso schon mit sehr, sehr viel Bild- und Videomaterial, konfrontiert, das ich verifizieren muss. Und jetzt kommt auch noch der Faktor dazu, dass das super einfach KI generiert sein könnte, das macht es nicht einfacher. Und das ist für uns, die sehr auf fotografische Evidenz angewiesen sind in solchen Fällen, extrem schwierig, weil diese Evidenz damit so ein Stück weit verpufft. Und das ist was, wo wir uns im Journalismus gerade extrem viel Gedanken machen, an unterschiedlichen Ecken und Enden, in verschiedenen Häusern, verschiedenen Konstellationen, wie man dagegen ankommen kann. Wahrscheinlich ist es am Ende der klassische Journalismus, der wieder eine größere Rolle spielt, also dass es eben wichtiger wird, wieder vor Ort zu sein, sich selber was anzugucken, den Hörer in die Hand zu nehmen, mit Leuten zu reden, die dabei gewesen sind, weil ein reines Foto eben auch nicht mehr wert sein wird in ein paar Wochen oder Monaten, als irgendjemand behauptet irgendwas im Internet, weil man einfach einem Bild nicht mehr vertrauen kann. Das ist tatsächlich was, was uns umtreibt, und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger umtreiben wird.
Ja. Hast du einen Tipp? Ich weiß, du bist jetzt nicht, das ist jetzt nicht dein Metier, aber vielleicht hast du einen Tipp jetzt als normaler Hörer, Leser von Zeitung, wie vielleicht so ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, achte da drauf, um zu merken, ist es jetzt wirklich Wahrheit oder Fake?
Total. Also das Wichtigste ist, glaube ich, im klassischen Journalismus gibt es das sogenannte Zwei-Quellen-Prinzip. Also wenn man sich ein Foto anschaut und das Foto transportiert irgendeine Behauptung. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt ein ganz billiges Beispiel, was wahrscheinlich viele gesehen haben. Papst läuft in Balenciaga-Jacke durch Rom. Das war so eins der ersten Fake-Bilder, das kursiert ist. Das ist so ein ganz klassischer Fall, wo man sagen kann, okay, es gibt nur ein Foto davon, wie der Papst in Balenciaga-Jacke durch Rom läuft. Kann das sein? Dass man sich einmal kurz fragt, gibt es noch andere Fotos oder Videos, die das belegen, aus einer anderen Perspektive zum Beispiel? Gibt es andere Leute, die darüber geschrieben haben, was verbreiten? Gibt es lokale Berichterstattung zu dem, was da behauptet oder verbreitet wird? Das sind Sachen, auf die man achten kann. Ansonsten ist es immer gut, sich anzuschauen, wer hat das verbreitet? Also was ist das für ein Account? Was ist das für ein Medium? Was haben die vielleicht für eine Motivation? Sind die vielleicht aktivistisch motiviert? Wollen die, dass ich das glaube, was da zu sehen ist? Wollen die mich aufregen? Wollen die, dass ich eine Emotion habe, also irgendwie wütend bin, traurig bin und das eben teile? Generell, wenn es eine Emotion triggert in irgendeiner Form, wäre ich vorsichtig, weil ja, es passiert sehr viel Schreckliches in der Welt, was einen emotional mitnehmen kann. Aber wenn ein Bild so sehr darauf ausgerichtet ist, dass es mich emotional mitnehmen soll, dann würde ich halt lieber einmal genauer hingucken, weil da könnte auch ein Ziel hinten dran stehen. Und ansonsten sich wirklich einfach vielfältig informieren, also eben nicht auf alles reinfallen, was im Netz so verbreitet wird, weil ich glaube, wenn man sich bewusst macht, wie einfach es heutzutage ist, so ein Foto oder Video mit einem Klick zu erstellen, dann ist schon sehr viel gewonnen. Also einfach diese Vorsicht zu haben, bevor man was teilt, einmal kurz zu überlegen, kann es sein? Gibt es noch andere, die das behaupten und im Zweifel lieber einmal nicht teilen, als dass man was verbreitet, wo man sich nicht sicher ist.
Sehr, sehr weise Worte, liebe Lea. Ich übersetze es mal so in meine, ich bin ja hier auf dem Dorf. Ich muss mal kurz, das Bild ist mir gerade gekommen. Jeder kennt doch diese typische Dorfratschen oder im Viertel diejenige, die immer irgendwie was weiß. Und ihr Lieben da draußen, denkt dran, wenn ihr sowas erfahrt, ja, fragt erstmal genau nach, noch bei anderen, stimmt das denn? Und guckt auch mal auf das Datum. Ich habe jetzt mittlerweile ganz oft Infos bekommen, die waren dann 5, 6, 10 Jahre alt, wird ein Hype gemacht. Das ist einfach eine ganz alte Sache. Also bitte nicht nur die Überschrift lesen, sondern auch recherchieren nach hinten. Die Lea recherchiert sehr professionell. Das machen wir natürlich nicht. Dafür haben wir ja euch Investigativjournalisten. Lea, wenn jetzt hier vielleicht ein paar junge Hörerinnen dabei sind oder auch Ältere, die sagen, oh, das wäre was für meine Tochter, Nichte, whatever. Wie würdest du gerade jungen Frauen und auch jungen Menschen allgemein sagen, warum ist der Job toll und was können Sie tun, wenn Sie in den Bereich einsteigen wollen?
Also toll ist er vor allem deswegen, weil gerade dieser OSINT-Bereich, über den wir jetzt viel gesprochen haben, ein wunderbarer Einstieg ist für junge Leute, die eben kein dickes Telefonbuch mitbringen. Also normalerweise ist dieser Investigativjournalismus so ein Closed Shop, wo man immer erst reinkommt, wenn man schon die Nummer von keine Ahnung welchen Politikern hat und ich kenne ja jemanden beim BND und ich rufe da mal wen an. An so Kontakte muss man auch erstmal rankommen. Ich weiß bis heute nicht, wie genau man das schafft. Langsam habe ich eine Ahnung, aber das dauert. Das dauert viele Jahre. Und diese OSINT-Methoden sind ein super Quereinstieg, wo man sehr schnell sich viele Dinge einfach selber beibringen kann, weil es eine Community im Netz gibt, weil es ganz viele Dinge gibt an Tutorials, die man sich wirklich einfach selbst beibringen kann. Und dann hat man ganz schnell ganz vielen anderen was voraus. Also wenn man Bock hat auf so ein bisschen digitales Puzzeln und Detektivspielen, dann ist das ein super Einstieg in diesen sagenumwobenen Investigativjournalismus. Und den zweiten Teil deiner Frage habe ich vergessen.
Ich habe ihn auch vergessen, Lea. Du machst, ich frage was anders, du machst doch Workshops auch, richtig?
Ja.
Also wer kommt zu deinen Workshops? Was machst du da?
Also das sind in allererster Linie angehende JournalistInnen oder Studierende. denen ich genau diese Methoden beibringe. Also dann lernen wir zum Beispiel, wie findet man genau raus, wo ein Foto oder Video aufgenommen wurde? Was gibt es da für Merkmale in diesen Videos, woran man erkennt, wo das aufgenommen worden sein könnte? Ich habe jetzt gerade, bevor wir den Podcast hier gestartet haben, bin ich dabei, in Iran noch ein Video zu geolokalisieren, wo man so Motorräder sieht und versuche die ganze Zeit die Schrift zu entziffern auf dieser Leuchtschrift, damit ich weiß, wo in der Stadt das aufgenommen worden sein könnte. Also sowas lernen wir da. Oder was macht man mit einer Handynummer oder einer Mailadresse? Was kann man da für Tools benutzen im Internet, um rauszufinden, welche Social-Media-Konten sind vielleicht damit verknüpft? Finde ich was über die Person dahinter raus? Solche Dinge. Das sind Sachen, die ich in diesen Workshops Leuten beibringe, die eben im Journalismus auch sich da was drauf schaffen wollen.
Lea, jetzt, ich bin zwar 60 Jahre alt, aber ich habe jetzt schon Blut geleckt. Ich dachte mir gerade, wow, ich glaube, ich möchte mal bei dir in den Workshop kommen, weil das sind Dinge, die ich wollte ja früher immer, ich verrate mal ein bisschen was in meinem Podcast, ich wollte wirklich eine ganz lange Zeit meines Lebens Detektivin werden. Also früher war der so Detektivin, das war so ein, ja, ein bisschen so, eben was du gerade sagst, rausfinden, wo ist das aufgenommen worden, wer war da, bla bla bla. Also ich glaube, ich werde mal deinen Workshop besuchen müssen. Ich bin dann wahrscheinlich outstanding, die Älteste, aber das würde mich sehr, sehr interessieren. Lea, als ich dich gefragt habe, ob du in meinen Motivationspodcast kommst, hast du mich ein bisschen angeschaut und gesagt, so mutig bin ich doch gar nicht. Doch, für mich bist du eine sehr mutige Frau. Darf ich dich noch zum Abschluss bitten, dass du ein paar mutige Worte vielleicht hast für unsere HörerInnen oder egal jetzt welchen Alters, so eine Botschaft, die frage ich immer gerne ab. Hast du uns was mitgebracht?
Es ist vielleicht weniger eine Botschaft, sondern eher eine Bitte, die mir sehr am Herzen liegt und die erfordert auch Mut und vor allem Durchhaltevermögen. Und das ist tatsächlich keine einfachen Antworten glauben. Also ich weiß, dass es sehr viel Mut und sehr viel Durchhaltekraft erfordert, immer alles zu hinterfragen, sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Wenn jemand kommt und sagt, er hat die Lösung für irgendein Problem gefunden, die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, sind enorm und es gibt Leute, die sehr einfache Botschaften formuliert haben schon für die vermeintliche Lösung dieser Probleme. Und ich würde gerne dazu ermutigen, sich mit diesen einfachen Lösungen nicht zufrieden zu geben und mehr Grau zuzulassen in dieser Welt, weil die ist nun mal sehr, es gibt einen ganzen Regenbogen zwischen Schwarz und Weiß. Und ich würde dazu ermutigen, dass man diesen Regenbogen öfter mal zulässt in der öffentlichen Debatte und ob sie jetzt öffentlich auf Social Media stattfindet oder am Stammtisch. Aber das wäre mir sehr wichtig. Das braucht Mut, das weiß ich, und viel Kraft, aber das lohnt sich.
Lea, super. Ganz, ganz tolle Abschlussworte. Ganz vielen Dank. Ja, ich weiß ja, dass meine HörerInnen, ich kriege ja relativ viel Feedback, die sind da schon alle wirklich sehr offen und deswegen, das passt super. Ich danke dir, Lea. Für mich bist du wirklich eine ganz mutige Frau. Nicht mutig, weil du zu mir gekommen bist, weil hier, glaube ich, geht's dir gut, aber was du machst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und ihr Lieben da draußen, googelt doch gerne mal Lea Weinmann, Süddeutsche Zeitung. Sie wird euch sofort aufploppen. Dann seht ihr erstmal auch dieses wirklich sympathische, fröhliche Gesicht von Lea. Und dann könnt ihr auch ganz viel lesen, was sie alles geleistet hat. Lea, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank vor allem für deine Zeit. Du bist sehr beschäftigt. Die Epstein-Files, die werden jetzt nachher wahrscheinlich noch durchgewühlt werden. Und vor allem, Lea, vielen Dank für deine Offenheit. Ja, du hast uns Einblicke gegeben. Ich bewundere deine Haltung, die du als junger Mensch hast. Das ist richtig toll. Und ich finde in der Tat, du bist eine mutige junge Frau, unter 30, haben wir gehört. Und ich denke, es war für unsere ZuhörerInnen spürbar, wie viel Verantwortung du für deine Arbeit übernimmst. Und somit ja auch für uns, weil du uns das dann auch zeigst, was da rausgekommen ist. Ihr Lieben da draußen, spannende Folge heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns bitte treu. Lasst gerne auch mal ein paar Sterne da oder drückt den Folgt mir-Button. Da freuen wir uns. Viele Grüße auch von Martin, der heute wieder mal gar nicht zu Wort gekommen ist, aber ihr hört ihn jetzt im Abspann. Alles Gute, macht es gut, bleibt mutig. Das war Angie. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast. Mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.